Ihr Lieben, einmal im Jahr wird es in Israel ganz, ganz still. Die Autos halten auf den Straßen an, alle Menschen im Land bleiben für 2 Minuten stehen, egal wo sie sich gerade aufhalten, egal was sie gerade tun. Eine Sirene gibt das Signal zu dieser unheimlichen Stille. Und es ist schockierend mitzuerleben, wie eine große Traurigkeit sich breit macht. Die Touristen vergessen sogar für einen Moment Fotos zu machen. Jedes Jahr am 28. Nisan um 10 Uhr morgens wird diese Stille ausgehalten. Es ist der Yom HaShoah. Es ist der Tag, an dem der Opfer des Holocaust gedacht wird, in diesem Jahr am 8. April. Es ist faszinierend, wie die Stille sich auf die Herzen der Menschen legt. Alle sind gedanklich mit den Opfern des Holocaust beschäftigt. Sie denken an Verwandte, an Vorfahren, an 6 Millionen Juden, die ihr Leben gelassen haben. Es ist eine unheimliche Stille. Das, was man nicht in Worte fassen kann, das wird in diese Stille hineingelegt. Das Entsetzen über so viel Ungerechtigkeit, so viel Morden, so viel Leiden und so viel Zerstörung. Wir sind damit eng verbunden, denn manche unserer Vorfahren haben dieses Leid mit verursacht. Aber unser Volk war nicht das Einzige, das die Juden vernichten wollte. Wir tauchen heute in das Persische Reich um 475 vor Christus ein. Es umfasst das Gebiet von Äthiopien in Afrika bis nach Indien. Und Ahasveros oder in seiner Sprache Xerxes heißt der König, der verrückt genug war, all diese Völker unter ein Dach zu bringen. Wir können uns vorstellen, dass er alle Hände voll zu tun hatte, um das Reich zusammenzuhalten. Im Untergrund aber schwelten die großen Rivalitäten zwischen den einzelnen Volksgruppen zu einem Holocaust herauf. Am 13. Tag des Monats Adar sollten alle Juden im Persischen Reich von ihren Nachbarn ermordet werden. Es gab für sie nur eine einzige Hoffnung und die hieß Esther, Königin von Persien und Jüdin von Geburt an. Allerdings wusste so gut wie niemand, dass Esther zum jüdischen Volk gehörte. Ihre Eltern starben, als sie noch ein Kind war. Sie wuchs bei ihrem Vetter Mordechai auf. Doch der hatte auch nicht lange etwas von Esther, denn Esther wurde als junges, hübsches Mädchen an den Königshof geholt. Dort wurde sie viele Monate lang auf die Begegnung mit dem König vorbereitet. Schließlich wurde sie dem König bei Persien sucht das Supergirl vorgestellt. Und von allen Frauen in seinem Reich gefiel ihm Esther am besten. Er wählte sie zu seiner Frau, woher sie stammte, spielte für den König keine Rolle. Esther lebte von nun an mit vielen anderen Frauen im Harem des Königs. Es fehlte ihr an nichts. Aber genauso wie die anderen Frauen durfte sie nur zu ihrem Mann, wenn dieser sie rief. Erschien sie ungebeten vor dem König, musste sie sterben. Esthers Vetter Mordechai lebte in der Nähe des Palastes und blieb mit ihr in Kontakt. Das musste natürlich geheim passieren, denn niemand durfte die Frauen des Königs besuchen. So trafen sich Mordechai und Esther immer am Zaun des Palastgartens. Eines Tages wurde Mordechai dort unfreiwillig Zeuge einer Verschwörung gegen den König. 2 Leibwächter planten einen Anschlag auf den Herrscher und Mordechai hörte mit. Er erzählte Esther davon und sie gab das weiter und so konnte der Plan vereitelt werden. Das Leben des Königs wurde gerettet und der Vorfall wurde in die Chroniken am Hof des Königs aufgenommen. Doch Mordechai hatte auch Feinde. Haman war der höchste Regierungsbeamte am Hof des Königs und er gehörte zu dieser weit verbreiteten Sorte Menschen, denen Macht, wenn sie sie einmal in Händen hielten, zu Kopf steigt. Haman hatte sogar die Eigenart, von allen Menschen zu erwarten, dass sie sich tief vor ihm verbeugten, wenn sie ihm begegneten. Mordechai aber tat das nie. Er erwies seine Ehre nur seinem Gott. Haman ärgerte das so sehr, dass er einen teuflischen Plan austüftelte. Unter einem Vorwand legte er dem König einen Gesetzentwurf vor, nach dem Völker, die sich nicht an die Gepflogenheiten Persiens hielten, ausgerottet werden sollten. Da der König seinem Ratgeber Haman vertraute, wurde das Gesetz besiegelt. Der Vergeltungsschlag gegen die Juden wurde terminiert Und es gab nichts auf der Welt, was ein Gesetz der Meder und Perser rückgängig machen konnte. In allen 127 Provinzen des Königreichs von Indien bis Äthiopien sollen also nun an einem einzigen Tag alle Juden durch ihre Nachbarn getötet werden. Das ist Gesetz. Panik macht sich unter den Juden breit. Sie sind entsetzt und traurig. Und als Zeichen dafür ziehen sie sich Säcke an und streuen sich Asche auf den Kopf. Ihr Schicksal scheint besiegelt, da kann man nichts mehr machen. Nur Mordechai gibt noch nicht auf. Er schleicht sich zum Palast und bittet Esther um Hilfe. Sie ist natürlich bestürzt über das, was außerhalb des Palastes vor sich geht, aber was soll sie dagegen tun? Esther ist nur eine Frau, wenn auch die Frau des Königs, aber sie hat bei den Regierungsgeschäften absolut nichts verloren. Geht sie ungebeten zum König, wird das mit dem Tod bestraft. Wenn wenigstens Gott ihr sagen würde, was sie tun soll. Aber Gott schweigt. Er scheint sein Volk nicht zu hören. Alle Gebete verpuffen irgendwie in der Luft oder sie bleiben an der Decke im Raum hängen. Wir kennen solche Situationen nur zu gut. Vielleicht betest du schon jahrelang um einen geeigneten Partner fürs Leben. Die meisten deiner Freunde sind inzwischen verheiratet, doch du bist immer noch allein und fühlst dich irgendwie allein gelassen. Vielleicht bist du hier, weil du Probleme in deiner Ehe hast. Du suchst im Glauben nach Hilfe, aber Gott scheint sich überhaupt nicht um deine Sorgen zu kümmern. Oder vielleicht betest du schon lange um einen neuen Arbeitsplatz, aber nichts passiert. Oder du flehst seit Jahren zu Gott, dass deine Familie und deine Freunde zum Glauben an Jesus finden, aber es tut sich gar nichts. Gott rührt sich nicht. Und dann kommt auch noch Corona. Seit über einem Jahr können wir uns nicht mehr frei versammeln, Freunde nicht mehr so treffen, wie wir das gerne hätten. Viele von uns sind einsam zu Hause und es steht uns wahrscheinlich inzwischen bis hier. Das alles macht uns fertig. Wir fühlen uns im Stich gelassen. Sieht Gott nicht, wie schlecht es uns geht? Hat er etwa etwas gegen uns? Wie kann er es zulassen, dass es uns so lange so schlecht geht? Esther schreit ihren Schmerz zu Gott heraus. Aber sie spürt, dass sie dabei noch mehr Unterstützung braucht. Geistliche Unterstützung. Also bittet sie alle Juden in Persien, für sie zu beten und zu fasten. Dann erst wird sie zum König gehen. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass auf solch intensivem Gebet ein großer Segen liegt. Gott lässt uns nicht gerne zappeln, aber er hat es sehr gerne, dass wir an ihm dranbleiben. Und wenn du eine Sache hast, für die du schon ganz lange betest, dann hör mit dem Beten nicht auf. Gott sagt, dass er darauf wartet, dir gnädig zu sein, in Jesaja 30, Vers 18. Und wenn du dich in einer Notlage befindest, wo du schon lange um Heil oder Heilung betest, dann wirf dein Vertrauen bitte nicht weg. Denn die Bibel sagt, dass eine große Belohnung auf dich wartet. Im Hebräerbrief wird das sogar noch vom Schreiber ergänzt: Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und das euch Verheißene empfangt. Ja, es gibt leider diese Zeiten, in denen Beten einfach bedeutet, unsere Not unaufhörlich in das Schweigen Gottes hineinzusprechen. Die Bibel vergleicht Gott dabei mit einem klugen Bauern. Er wartet auf die Frucht seiner Aussaat. Er lässt uns nicht ernten, bevor diese Frucht wirklich reif ist. Und während wir darauf warten, dass Gott uns endlich hört, wartet Gott auf uns. Nämlich darauf, dass wir reif werden, das Erbetende auch wirklich zu empfangen. Gott weiß viel besser als wir, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, zu dem wir in der Lage sind, mit dem Erbetenden auch umzugehen. Oft antwortet Gott deswegen nicht zu dem von uns erhofften Zeitpunkt. Aber wir können uns darauf verlassen, dass er immer Betern rechtzeitig zu Hilfe kommt. Esther bat die Juden in Susa, für sie zu fasten. Sie sagte: Haltet ein Fasten für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Manche Christen vertreten die Ansicht, dass Fasten unsere Bitten auf eine höhere Ebene bei Gott bringt. Wenn wir nicht fasten, werden unsere Gebete nur als Wünsche im Himmel betrachtet. Sie werden dann als nicht so dringend eingestuft. Fasten wir jedoch, dann rutschen unsere Gebete in der Dringlichkeitsstufe immer höher und höher. Die Pharisäer dachten auch so. Und sie wurden von Jesus dafür kritisiert. Denn wir können uns bei Gott nichts verdienen und auch nichts erzwingen, auch nicht durch Fasten. Gott führt keine Rangliste unserer Gebete, denn er braucht unser Fasten nicht, um uns zu helfen. Er hat das Fasten auch nicht erfunden, damit du abnehmen kannst. Er sah es als eine Möglichkeit, unsere geistliche Sensibilität zu erhöhen. Wir brauchen nämlich das Fasten, um uns wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es tut uns gut, auf Nahrung, Fernsehen, Alkohol oder Ähnliches zu verzichten, um zu hören, was Gott uns sagt. Darum sollte das Fasten auch immer eine klare geistliche Ausrichtung haben. Wir fasten und beten, um Gottes Willen in einer bestimmten Situation zu erkennen. Oder wir fasten und beten, um uns auf eine Aufgabe vorzubereiten. Dieses Fasten, probier doch mal wieder aus. Du musst auch nicht gleich wie Esther tagelang auf alles verzichten. Lass mal eine Mahlzeit aus und nutz die Zeit, um intensiv zu beten. Oder versuch es einen ganzen Tag ohne Nahrung und lies mal wieder intensiv in der Bibel. Oder lass einige Tage den Fernseher aus und geh spazieren und hör mal wieder auf das, was Gott dir sagt. Zu fasten ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Dabei kannst du Gott intensiv erleben. Jakobus sagt, nähere dich Gott und er nähert sich zu dir. Lass dir den Segen dieses Fastens nicht entgehen und du wirst merken, dass es gar nicht um Verzicht geht. Du wirst von einer neuen Freude erfüllt, dass Gott wirklich da ist und dass er bereit ist, für dich zu kämpfen. Ja, dein Gott ist immer da. Er ist immer bei dir, immer aktiv, immer nur ein Gebet weit von dir entfernt und immer Herr der Lage. Ihm entgeht nichts, auch wenn du das vielleicht oft nicht spürst. Wir dürfen von Esther hier neu lernen, an Gott dran zu bleiben und ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Er ist da, auch wenn er aus unserer Sicht gesehen schweigt. Er ist da, wenn wir in Gefahr schweben. Und er hat auch einen Weg für dich. Hedwig von Redern dichtete einst, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, dass ängstlich schlägt das Herz, sei's spät, sei's früh. Hedwig von Redern stammte aus einer Adelsfamilie. Sie lebte auf einem Gutshof in Brandenburg und es fehlte ihr an nichts. Als sie 20 Jahre alt war, brannte der Gutshof ab und der Vater starb. Plötzlich stand sie vor dem Nichts. Hedwig von Redern zog nach Berlin und lebte dort in ärmlichen Verhältnissen. Durch Predigten von Elias Schrenk kam sie einige Zeit später zum Glauben an Jesus. Sie arbeitete von da an in der Sonntagsschule mit und so nach und nach fing sie an, Gedichte und Lieder zu schreiben. 1933 veröffentlichte sie in einer Krankheitsphase das Lied »Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl«. 2 Jahre später starb sie an dieser Krankheit. In einem ähnlichen Glauben an Gott macht sich auch Esther auf den Weg zum König. Sie tritt ungerufen vor ihn und stört ihn bei seinen Regierungsgeschäften. Aber Gott hat vorgesorgt. Ahasveros freut sich, Esther zu sehen, und er vergibt ihr die Störung gerne. Esther bleibt am Leben und sie lädt den König mit Haman zum Essen ein. Ein schlauer Schachzug, dass Esther nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Das Essen wird ein voller Erfolg, aber über das Schicksal der Juden verliert Esther kein Wort. Sie hat den Eindruck, dass dafür noch nicht der richtige Moment gekommen ist. Sie hofft, dass der König selber merkt, wie bedrückt sie ist, aber er hat kein Gespür dafür so wartet Esther vergeblich. 24 Stunden gehen ins Land, ohne dass sich ihr Mann bei ihr meldet. Jede Stunde wird zu einer Geduldsprobe, aber Esther hat in der Stille vor Gott Kraft gefunden. So viel Kraft, dass sie ihren Mann noch einmal stört und zum Essen einlädt. Das hat die Welt Persiens noch nicht erlebt. Diese Frau ist wirklich dreist, aber Esther spürt, dass Gott mit ihr ist und darum wagt sie es. Welche Kraft in solchen Momenten voller Ruhe liegt, scheint auch unsere moderne Gesellschaft immer mehr zu merken. Immer mehr Leute wechseln von der Überholspur auf den Standstreifen, weil sie auftanken müssen. Selbst die Computerspielindustrie hat dieses tiefe Bedürfnis nach Ruhe entdeckt. Die Leute verlassen wegen Corona seltener das Haus, also werden Spiele-Apps angeboten, mit denen man abschalten kann. In Animal Crossing New Horizons tut man einfach mal nichts von Bedeutung. Es gibt bei diesem Spiel nichts zu gewinnen, es gibt auch gar kein wirkliches Ziel. Man macht einfach, worauf man Lust hat. Man geht fischen, fängt Schmetterlinge oder richtet einen Garten ein. Diese Spiele scheinen die moderne Variante von Meditation zu sein, denn die Stille ist uns ein bisschen fremd geworden. Dabei ist es so wichtig, vor Gott mal ruhig und still zu werden. Nur so können wir sein zartes Reden hören. Nur bei ihm wird unsere Seele wirklich den Frieden finden, den wir suchen. Auch wenn wir Probleme haben, gilt es also zunächst einmal, diese Ruhe zu suchen. Wenn wir gestresst sind, dann müssen wir uns an diesen Ort begeben, wo wir Gott finden. Wir dürfen unserem Gott dann unsere Sorgen hinlegen, wir lernen neu, ihm zu vertrauen. Was hätte es gebracht, wenn Esther sich über ihren Mann aufgeregt hätte? Sie musste abwarten und ruhig bleiben. Sie musste die Spannung aushalten und auf den richtigen Moment warten. Solche stillen Zeiten sind nicht angenehm, aber sie gehören auch zu unserem Leben dazu. Und Gott benutzt sie, um uns etwas Wichtiges zu lehren. Wir dürfen bei ihm lernen, dass er einen Plan hat und ein Ziel verfolgt. In den Stunden, in denen Esther vergeblich auf ihren Mann wartet, geschieht nämlich Merkwürdiges. Der König kann nicht schlafen und lässt sich aus den Büchern der Chronik vorlesen. Er stößt dort auf die Stelle, wo berichtet wird, wie Mordechai ein Attentat auf den König vereitelt. Und der König stellt fest, dass der Mann dafür überhaupt noch nicht belohnt worden ist. In dem Moment kommt Haman zum König herein und dieser fragt ihn: Haman, was soll man dem Mann zugutekommen lassen, den der König in besonderer Weise ehren will? Haman geht davon aus, dass er selbst gemeint ist und schlägt das vor, was ihm am besten gefallen würde. Der Mann, den der König ehren möchte, soll ein Gewand des Königs tragen, auf einem Pferd des Königs reiten und von einem hohen Beamten über den Hauptplatz geführt werden, der dann ausruft: So ehrt der König einen Mann, der sich besondere Verdienste erworben hat. Haman schäumt vor Wut, als er am nächsten Morgen genau das mit Mordechai tun muss. Aber Haman hat ja bereits in seinem Garten einen 20 Meter hohen Galgen für Mordechai errichten lassen. Das hebt seine Stimmung ein bisschen. Und schließlich ist er ja auch noch zum Essen bei Esther eingeladen. Ihr Lieben, das Wort Gott kommt im ganzen Buch Esther nicht ein einziges Mal vor. Aber wenn wir uns das ansehen, mit welcher Präzision Gott sein Volk rettet, dann müssen wir einfach feststellen, dass dieses Buch mit fast jedem Wort den Geist Gottes atmet. Wie bei Josef hat Gott von langer Hand vorbereitet, dass in der Krise eine Frau genau am richtigen Platz steht. Als alle Juden dachten, wie Gott ausgerechnet jetzt schweigen kann, da war er längst fleißig an der Arbeit. So glaube ich, dass Gott geschmunzelt hat, als an dem Tag, an dem Esther ihre Aufgabe erfüllte, ihr größter Feind so gedemütigt wurde. Es gibt tatsächlich eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, die wir mit unseren Augen sehen. Es gibt Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Es gibt einen langfristigen Plan Gottes für unser Leben. Das heißt nicht, dass Gott uns vor allen Schwierigkeiten bewahrt. Es gibt uns aber die Kraft und die Weisheit, damit wir in den Problemen nicht untergehen. Die größte Gefahr für uns liegt doch darin, dass wir nur immer auf das Unheil schauen und unseren Gott darüber vergessen. Darum macht uns Esther Mut, vor allem in Krisen ganz fest auf unseren Gott zu vertrauen und an ihm festzuhalten. Haman und der König sitzen zum zweiten Mal an der Tafel, die Esther vorbereitet hat. Dieses Mal passt alles. Esther erzählt dem König, welche Intrigen hinter seinem Rücken gegen sie und ihr Volk von Haman geschmiedet wurden. Der König ist fassungslos. Haman bettelt um Gnade, aber das nimmt ihm keiner mehr ab. Er wird an dem Galgen aufgehängt, den er für Mordechai bauen ließ. Esther hat ihr Volk gerettet. Sie hat dazu von Gott keinen spektakulären Auftrag erhalten, aber sie wusste, dass es ihre Aufgabe war, für Gott und ihr Volk einzustehen. Diese bezaubernd schöne Frau hätte es sich im Königspalast gemütlich machen können, aber stattdessen riskiert sie ihr Leben für Gottes Volk. Wie hättest du an ihrer Stelle gehandelt? Lässt du dich darauf ein, Gott die Führung in deinem Leben zu überlassen? Schenkst du ihm so viel Ehre, dass du dich bedingungslos für seine Sache engagierst und an ihm festhältst? Ich wünsche dir und mir, dass wir aus dieser Corona-Situation wirklich lernen, dass wir uns wieder ganz neu für Gott begeistern lassen, für seine Führung in unserem Leben und dafür, dass er uns durch jede Schwierigkeit trägt. Man schreibt den 1. Dezember 1955 in Montgomery, das liegt in Alabama. Eine schwarze Frau fährt im Bus nach Hause. Sie ist müde von einem anstrengenden Arbeitstag und setzt sich hin. Da wird sie von einer Stimme aufgeschreckt. Sie soll ihren Sitzplatz aufgeben, denn dort, wo sie sich hingesetzt hat, ist für Weiße reserviert. Rosa Parks schaut kurz auf, aber sie steht nicht auf. Die Weißen um sie herum drohen und beschimpfen sie, aber sie bleibt sitzen. Sie wird verhaftet und mit einer Geldstrafe belegt. Was ihr geschehen ist, spricht sich schnell herum. Das ist ein Unrecht. Die anderen Schwarzen aus der Stadt beschließen, die Busgesellschaft zu boykottieren. Der Montgomery-Busstreik dauert 381 Tage, mehr als ein Jahr. Eine Massenbewegung entsteht. Sie wird angeführt von Dr. Martin Luther King. Und sie führt zu den großen, friedlichen und vom Gebet getragenen Aufmärschen in die Hauptstadt Washington. Rosa Parks wurde mitten in ihrem Alltag zum Dreh- und Angelpunkt der Geschichte Amerikas. Die Überwindung der Rassentrennung begann mit einer Frau, die an einem ihrer Alltage eine Eingebung hatte. Sie blieb sitzen. Dass viele Jahre später mit Barack Obama ein schwarzer Präsident Amerika regierte, das hat auch mit Rosa Parks zu tun. Was gab ihr eigentlich den Mut, im Bus sitzen zu bleiben? Da war kein Engel, der ihr das einflüsterte, da war kein Donnern vom Himmel zu hören. Es war ihr Glaube an Jesus und ihr Glaube an den Wert, den Gott ihrem Leben gegeben hatte, ohne Rücksicht auf Hautfarbe. Rosa wusste, dass Jesus jeden Menschen gleich wertschätzt, ohne Unterschied. Und dieses Wissen gab ihr die Kraft, sich dem diskriminierenden Alltag ihres Lebens entgegenzustellen. Und ihr Vertrauen in Jesus wurde belohnt. Die Geschichte von Esther nimmt ein glückliches Ende. Obwohl der Befehl, gegen die Juden zu kämpfen, nicht zurückgenommen werden kann, findet sich eine Lösung. Der König schickt nämlich einen zweiten Erlass, mit dem sich die Juden alle Hilfe holen können, die sie gegen ihre Feinde haben möchten. Und jeder, der es wagt, die Juden anzugreifen, verliert sein ganzes Vermögen. Dadurch wird der Holocaust vermieden. Der Todestag wird in einen großen Siegestag verwandelt. Bis heute wird das in Israel groß gefeiert. Mit dem Purimfest wird Gott als der geehrt, der sein Volk rettet. Natürlich wird das Buch Esther bei jedem Purimfest noch heute laut vorgelesen. Und jedes Mal, wenn der Name Haman gelesen wird, machen alle Kinder ganz viel Krach, damit man den Namen nicht mehr hören muss. Ende gut, alles gut. Wieder einmal haben wir gesehen, dass man nach schwierigen Zeiten im Rückblick oft sagen kann, dass Gott es gut gemacht hat. Und ich bete, dass das auch für dich und dein Leben gilt. Dass du vergessen kannst, wo du vor Angst gezittert hast, dass du wieder aufatmen kannst und dass die Bedrohung endlich vorbei ist und dass die Schrecken der Vergangenheit überwunden werden und dass auch die Pandemie endlich endet. Ja, ich hoffe, dass dir jetzt mindestens 10 gute Gründe einfallen, für die du Gott danken kannst. 10 Dinge, die er für dich in den letzten Wochen gut gemacht hat. Denn heute soll unser Purim-Tag sein. Ein Tag, an dem wir Gott sagen wollen, dass er es auch mit uns und unserem Leben gut gemacht hat. Wir wollen seine Güte feiern, denn er war bereit, seinen einzigen Sohn für uns zu opfern, damit wir ein Leben voller Gnade und Frieden und Freiheit führen können. Darum wirf dein Vertrauen auf Jesus bitte nicht weg. Auch dann nicht, wenn es im Moment nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast und schwere Zeiten angebrochen sind. Vergiss nicht, Gott meint es gut mit dir und er hat auch einen Plan für dich und dein Leben. Amen.